Ja, Männer, das schwache Geschlecht und sein Gehirn, so heißt das Buch, was ich mit viel Mühe geschrieben habe und wo ich mir dachte, es sei eigentlich ganz schön, wenn es auch als Hörbuch vorliegt. Und deshalb, weil es auch immer besser ist, der Autor liest das vor, was er geschrieben hat, versuche ich das jetzt mal selbst einzulesen. Das ist nicht so einfach, weil ich gemerkt habe, es gibt eine Möglichkeit, wie man etwas liest, die heißt ablesen. Und dann spürt auch der Hörer, dass das einfach nur abgelesen ist. Ich will versuchen, es vorzulesen für Sie, so dass Sie auch Freude damit haben. Das Buch gliedert sich in zwei große Teile. Ganz vorne dran natürlich erstmal ein paar Vorbemerkungen. Aber dann kommt der erste Teil, die Natur des Männlichen. Da geht es gewissermaßen um das Biologische. Die Frage, wo kommt das Männliche überhaupt her? Wann sind die ersten männlichen Lebewesen entstanden? Dann die schon wichtigere Frage, wozu braucht man das überhaupt? Wozu sind Männer gut? Und dann der schöne Unterschied, nämlich was ist bei den Männern anders als bei den Frauen? Und schließlich die für mich eigentlich entscheidende Frage, wie ist das gekommen? Warum werden Männer so, wie sie sind? Das wäre der erste Teil und dann käme der Prozess der Mannwerdung. Da geht es um diese individuelle Lebensgeschichte eines Mannes, gewissermaßen von der Eizelle bis zum Tod oder von der Wiege bis zur Bahre. Das findet dann statt und ist gegliedert in 12 verschiedenen Stationen. Und wenn wir dann am Ende angekommen sind, werden wir noch in ein paar Nachbemerkungen untersuchen, was uns das Ganze jetzt vielleicht alles gebracht hat. Fangen wir mit den Vorbemerkungen an. Männer sind keine Maschinen. Wie wird ein Mann? Oder etwas präziser, wie wird aus dem, was ein Mann werden könnte, schließlich das, wofür sich der Betreffende irgendwann hält? Ein Mann. Das ist die Frage, um die es in diesem Buch geht. Ich bin nun Biologe und Hirnforscher und aus dieser biologisch-neurobiologischen Perspektive ließe sich diese Frage ziemlich einfach und auch recht schnell beantworten. Gleichzeitig bin ich aber selbst auch noch ein Vertreter dieses männlichen Geschlechts und aus diesem Blickwinkel eigener Betroffenheit betrachtet, fällt mir die Bewertung und die Beantwortung dieser einfachen Frage sehr viel schwerer. Deshalb vielleicht habe ich wohl so lange gezögert, dieses Buch zu schreiben. Es wäre kein Problem gewesen, seitenlang darzulegen, wie und wodurch sich Männer von Frauen unterscheiden. Wenn man das gut macht, können solche Bücher sogar recht amüsant sein. Und selbst wenn sie dröge geschrieben sind, finden sich Männer und Frauen in ihren jeweiligen Beobachtungen, Bewertungen und Vorurteilen über die Beschränktheiten des jeweils anderen Geschlechts in der Mehrzahl ja doch irgendwie bestätigt. Und das erzeugt ja auch ein gutes Gefühl und deshalb liest man solche Bücher auch manchmal ganz gern. Aber was nützt es und wem nützt es, wenn man erfährt, dass Männer ein größeres Gehirn haben als Frauen, dass bei ihnen die Verbindung zwischen den beiden Hemisphären, der sogenannte Balken, etwas dünner ist und dafür der Hippocampus etwas größer und der Kortex weniger Furchen und Wölbungen hat? Spannend ist doch nicht die Erkenntnis, dass sich bestimmte Bereiche und Strukturen von männlichen und weiblichen Gehirn unterscheiden und dass Männer deshalb manches besser, manches schlechter können als Frauen. Um das zu erkennen, braucht man ihnen nicht mit Hilfe der modernen bildgebenden Verfahren ins Hirn zu schauen. Das bemerkt man schneller als ein Hirnscan für die funktionelle Magnetresonanztomographie dauert, indem man ihnen einfach nur zuschaut. Bei der Arbeit, auf dem Fußballplatz, vor dem Fernseher. Beim Einkaufen. Und dass Männer einen höheren Testosteronspiegel haben als Frauen, ist auch nicht sonderlich überraschend. Wer aber meint, dass Männer dadurch automatisch auch aggressiver, konkurrenzorientierter und untreuer sind, mag wohl glauben, er hätte eine einfache Erklärung für ein weit verbreitetes Phänomen gefunden. Aber die Begeisterung darüber hält leider nicht lange an. Denn bekanntermaßen gibt es ja unzählige Männer, die auch mit einem sehr hohen Testosteronspiegel umherlaufen, und nebenbei gemerkt deshalb schneller eine Glatze bekommen, ohne jemals auffallend aggressiv gewesen zu sein. So erklärt sich also vieles, was auf den ersten Blick wie eine wissenschaftliche Erklärung aussieht, bei näherer Betrachtung als eine mit dem Nimbus der Wissenschaftlichkeit versehene Bestätigung eines ohnehin schon weit verbreiteten Vorurteils. Dann ist man wieder einmal in diese Falle tautologischer Erklärungsversuche getappt, in der einem erklärt wird, dass etwas so ist, wie es ist, weil es genauso funktioniert, wie es funktioniert. Und wenn man dann auch möglichst ausführlich die Mechanismen beschrieben bekommt, wie es mit dem Testosteron, der Amygdala und dem Hippocampus funktioniert, dann glaubt am Ende jeder tatsächlich verstanden zu haben, warum Männer so sind, wie sie sind. Bei